Eurem Missionstag, den ihr immer so im Advent, meine ich, gehabt habt. Da war immer ein Adventskranz dabei. Und jetzt sehen wir, dass ihr, in der modernen Sprache heißt es, fusioniert habt. Und das war, glaube ich, schon damals diskutiert. Ich kann mich da manches erinnern. Aber schön, dass ihr hier zusammen seid, auch in einer neuen Heimat hier in dieser Kirche, und dass es sie mit Leben füllt. Ja, wir sind ja unterwegs, also wir, Martin und Tabea, mit der Liebenzeller Mission. Und wichtig ist bei uns, dass wir keine Liebenzeller Kirchen weltweit gründen, sondern immer in Partnerschaft arbeiten. Und es ist heute so, dass es eigentlich in jedem Land irgendwelche christlichen Kirchen gibt. Und es ist auch so, dass Missionsarbeit heute so ist, dass man mit den Gemeinden vor Ort zusammenarbeitet, sie stärkt, Impulse gibt, dass wir uns in einer internationalen Welt auch gegenseitig ergänzen. Und wer weiß, wann dann der nächste Schritt ist, dass manche zu uns kommen. Ja, in Uganda sind wir mit der Church of Uganda, das ist die größte protestantische Kirche. Und jetzt muss ich das mal einschalten. Genau, danke. Super. Ja, das war's. Nee, das hier. Und wieder zurück, okay, wenn man zu schnell ist. Ja, und das wollten wir euch einfach heute auch sagen. So beim Vorbereiten kam mir das. Ihr seid eigentlich seit eurer Gründung der globalen Mission von Jesus verpflichtet. SV, EC, ihr seid eine Gemeinde mit weltweitem Horizont. Das seid ihr wirklich. Die Gründer der SV waren ja auch die Gründer der Liebenzeller Mission. Und dann ist es so wie in der Familie, dann bauen die Kinder ihr eigenes Haus. Aber wir sind heute noch sehr verbunden. Deshalb ist es auch so, dass die SV Vertreter hat im Liebenzeller Komitee, im leitenden Gremium. Und die LM hat Vertreter im SV-Gremium. Und eine davon ist die Bärbel Schmidt, SV-Vertreterin bei den Liebenzellern. Und da wollen wir euch von Herzen Danke sagen, dass ihr das lebt. Dass es nicht nur eure Gründer waren, die sagten, ja, Weltmission ist wichtig. Und bei allem, dass Deutschland natürlich Missionsgebiet ist, Afrikaner sagen, Deutschland ist der sterbende Kontinent geistlich. Und es bewegt sie, wie sie da auch mitarbeiten könnten. Aber es ist nie eine Einbahnstraße. Und da wollen wir euch ganz, ganz herzlich Danke sagen.
Ja, aber auch schön, euch zu sehen, so vom Alter her auch so bunt gemischt. Das ist wirklich ermutigend. Ja, dass auch so viele Kinder da sind, echt faszinierend. Da kann man in Uganda, würden sie sagen, praise the Lord. Ja, also wenn man an Afrika denkt, denken viele an Dörfer mit Rundhütten, furchtbar arme Leute, die hungern. Also das gibt es natürlich auch in Uganda. Es gibt sehr viel Armut, sehr viel Elend. Aber es gibt auch einen gewissen Fortschritt. Und wir leben ja in der Hauptstadt, obwohl wir ab und zu auch mal Reisen machen in dörfliche Gebiete. Aber in der Hauptstadt gibt es zum Beispiel auch einen Fleurop-Service, wie man sieht, mit Rosen. Die werden angebaut in Uganda und sogar exportiert. Und man kann dann einen Rosenstrauß auch bestellen. Der wird dann mit einem Motorradtaxi gebracht. Oder der Prayer Shuttle, rechts auf dem Bild. Also es gibt große Gemeinden und ja, aber auch sehr, sehr viele Sekten. Aber das hat uns jetzt hier erfreut, dass es einen Prayer Shuttle gibt, also einen Gebetsbus. Da kommt anscheinend eine Abordnung aus einer großen Gemeinde, wenn man nach Gebet fragt, und kommt ins Haus und dann wird für einen gebetet. Ja, das fanden wir faszinierend. Und es gibt auch einen gewissen Fortschritt, Flachbildschirme, Werbung auch draußen. Also es ist jetzt nicht so, dass Afrika nur aus ganz armen Leuten besteht.
Ja, und da oben ist mein Traummotorrad. Ich habe es aber nie besessen, eine GS1000. Aber auch die gibt es, reiche Männer, die fahren dann durchs Land und die haben auch Angestellte und nicht nur ein Auto. Und der hier, der putzt tatsächlich mit der Zahnbürste dann das Profil der Reifen, das Geländeprofil. Liebherr, Krans gibt dort, obwohl Toyota die Automarke ist, die dort gefahren wird, also hat klar den Markt erobert. Und dieser junge Mann rechts, der malt Fahrräder an. Also wenn ihr jetzt sagt, Mensch, mein Fahrrad habe ich jetzt schon seit 5 Jahren, das sollte mal eine andere Farbe bekommen, die Frauen passen zum Lippenstift oder Nagellack, dann geht man da hin und dann für 3 Euro macht er diese Sache. Genau. Ja, und
bevor wir nach Uganda gegangen sind, haben wir schon Umfragen gemacht, aber auch in Uganda. Wir wollten nämlich nicht einfach kommen wie so viele und sagen, wir helfen euch, sondern...
Und wir wissen, was für euch gut
ist. Genau. Und das haben sie uns dann auch gesagt. Wir haben ganz viele Leute interviewt, von ganz einfachen Dorfpastoren über Stadtpastoren, über
Bischöfe.
Bischof, genau, ist dabei, der Chef von den Bischöfen. Dann Member of Parliament, also eine Parlamentsabgeordnete. Ungefähr 60 Leute haben wir gefragt, was braucht ihr? Und ungefähr 90% haben gesagt, helft uns in Jüngerschaft, helft uns, dass wir im Alltag unseren Glauben leben. Ja, wir sind Christen, wir sind wiedergeboren und wir gehen sonntags in die Kirche und es sind auch ganz tolle Gottesdienste. Aber unser Glaube ist wir sind Sonntagschristen, im Alltag merkt man nicht so viel, haben sie selber gesagt. Und es gibt auch unheimlich viele Sekten und es ist tragisch, was da für ein Wildwuchs auch herrscht, obwohl so viele sagen, ich glaube an Jesus, ich bin wiedergeboren. Die fragen uns manchmal sogar auf der Straße, es gibt Straßenprediger, fragen sie uns, bist du wiedergeboren?
Ja, von dem können wir viel lernen, von dieser Natürlichkeit, über den Glauben zu reden. Und wir haben uns natürlich gefragt, wieso sagen 90% Nachfolge Jesu ist das, was das größte Defizit ist in unserem Land. Manche sagten, es ist gut, dass ihr Kinderheime baut und Schulen, das ist alles gut. Aber diese Leute sagten, wenn ihr uns wirklich substanziell helfen wollt, dann helft uns, Jesus nachzufolgen. Und wir haben auch viel Internetrecherche betrieben, als wir dort das erste Mal waren, war auch Zeit von Corona, oder wir konnten gar nicht hin, wir haben uns dann in Deutschland vorbereitet. Und es hat uns sehr betroffen gemacht, dass Uganda, ein Land mit, wie viel Prozent Christen sind es aktuell? 85, genau, also über 80, 85% Christen, die irgend zu einer Kirche gehören. Wobei ich muss sagen, in den 80er Jahren war das in Deutschland ja auch noch so. Rein statistisch waren wir da auch bei über 80% Christen. Und wir dachten, wie kann das sein, dass die im Korruptionsindex, gibt ja den Verfolgungsindex von Open Doors, und ich glaube, die haben bei Transparency International abgeschaut, dass man das auch in christlicher Variante machen könnte. Und den Korruptionsindex, den gibt es schon jahrzehntelang. Und dort ist Uganda weltweit in der roten Stufe gleich neben und mitten Pakistan, Bangladesch und Afghanistan. Uganda hat die gleiche Korruptionsrate. Und als wir in Bangladesch Missionare waren, dachten wir, kein Wunder ist die Korruption so hoch. Schon damals hat Transparency International diese Daten veröffentlicht. Und wir dachten, kein Wunder, denn die kennen ja Jesus nicht. Und jetzt sind wir in Uganda und es ist die gleiche Korruptionsrate. Das hat uns schon auch sehr betroffen gemacht. Sonntags, Tabea hat es erwähnt, dynamische Gottesdienste. Beim Singen bleibt keiner sitzen. Der Gottesdienst geht immer 2 Stunden. Und wenn die Gemeinde was auf sich hält, dann hat sie auch Fasten- und Gebetstage und Nächte. Wir dachten, was ist denn aber los? Was fehlt hier? Was? Gut, ich bin so Geschichtsfan und wusste schon, dass ungefähr 500 Jahre, nachdem unsere Vorfahren, die Germanen oder hier die Alemannen und Kelten, missioniert wurden, 500 Jahre später erst waren bei den Grabbeigaben keine germanischen Götter mehr dabei, keine Göttersymbole, kein Wotan mehr und so. 500 Jahre. Uganda hat das Evangelium seit 125 Jahren. Also als die Germanen das Evangelium hatten, da wurde immer noch so der Germanengott, der Keltengott auch noch dazugelegt. Und das braucht Zeit, bis eine Gesellschaft durchdrungen ist. Man geht montags, wenn es Beten nicht hilft, wenn nichts funktioniert. Es hilft ja immer, aber Gott ist ja kein Automat. Aber wenn die Leute nicht gesund werden, wenn keine Veränderung kommt, dann geht man zum Schamanen. Und man kann davon ausgehen, überall, wo eine Kirche ist, eine Gemeinde, auch Sektengemeinden, ist irgendwo im Hinterhof eine Zauberin, eine Schamanin, Neudeutsch, zu denen man dann auch geht. Und natürlich, die sozialen Medien sind da keine große Hilfe, denn die verbreiten natürlich alles das auch. Ist ja nicht mehr so wie bei uns im Mittelalter, dass man in der Kirche seine Hauptinformation bekam und dann mit Erfindung des Buchdrucks dann auch was zu lesen. Aber heute ist ja inflationär, was auf uns einstimmt. Diese vielen Stimmen. Und die Kulturen in den Großstädten dieser Welt, also jetzt nehmen wir mal Kampala in Uganda, wir nehmen Berlin in Deutschland oder München, die ähneln sich. Die Jugendkulturen global sind sich sehr ähnlich. Und natürlich, mein Handy ist in der Tasche, ist ein Smartphone hier wesentlicher Kultur- und Weltanschauungsträger, wie bei uns auch. Also was tun? Und wisst ihr, irgendwann haben wir gemerkt, dass die Leute sagten, Bibellesen ist bei uns eigentlich keine Kultur. Wir haben gefragt, wir haben uns mit Leuten 3-4 Mal getroffen, 5 Mal. Und wir kamen dann drauf, niemand liest die Bibel, außer 3-5%. So wurde uns gesagt. 3-8 haben manche gesagt, lesen die Bibel, die anderen lesen sie persönlich nicht. So im Pietismus, EC, stille Zeit, das ist gesetzt, man weiß, man kämpft drum, aber wir wissen, es ist wichtig. Und wir sagten, vielleicht sollten wir mit dem beginnen. Fasten tun sie besser wie wir, Worship ist auch besser wie wir, nicht ganz so gut wie ihr natürlich. Oder ihr seid in der gleichen Liga, sorry. Lene, ich freue mich sehr, dass du hier mitspielst, echt super, ganz klasse, und ihr anderen natürlich auch. Aber das fehlt. Und ich möchte uns einladen, dem Psalm 1, könnt ihr es lesen hinten? Schwach, hä? Ja, geht, okay, dass wir das miteinander lesen. Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, da die Spötter sitzen, sondern hat Lust am Gesetz des Herrn und sinnt über seinem Gesetz Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum gepflanzt an den Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit, und seine Blätter verwelken nicht. Und was er macht, das gerät wohl. Psalm 1, das ist das Eröffnungskapitel, das Kapitel 1 vom Buch der Psalmen. Wenn wir ein Buch lesen, eine Erzählung, einen Roman, dann ist wichtig, das erste Kapitel zu lesen. Da kommen dann die Hauptpersonen vor, da wird gesagt, wo das Ganze spielt, in welchem Umfeld, was die Situation ist, Krieg oder Frieden oder Neid oder was weiß ich, oder Liebe. Wer Kapitel 1 nicht liest, der versteht Kapitel 2 nicht und 3 und 4. Also wenn man diese Grundparameter nicht kennt, dann braucht man einige Kapitel, bis man dann erst checkt, um was es hier geht. Psalm 1 ist so etwas wie das Kapitel 1 eines Buches. Und hier wird uns gesagt, es geht um Gott. Es geht um Menschen, die Gott nachfolgen. Es geht um die, die nicht Gott nachfolgen. Dieser Riesenspalt, der sich aufgetan hat. Und ich finde es super. Also ich saß hier, vielleicht seht ihr auch hinten diese Leuchtfenster. Also da ist ja oben die Vertreibung aus dem Paradies und rechts der auferstandene Jesus. Also um diese Spannung geht es, um Gott oder nicht Gott. Das Böse, das regiert und das, wir wissen, besiegt wird, aber wie auf Gottes Seite stehen. Und ich möchte euch diese Frage stellen, Gottesdienst macht man das normal nicht, ich weiß, aber ich bin ja von auswärts. Was denkt ihr, ist das Geheimnis dieses fruchtbaren Baumes? Das sind mehrere Geheimnisse. Also es gibt nicht nur eine richtige Frage. Ihr könnt euch outen. Wer denkt was? Sagt es einfach laut. Die Wurzel. Die Wurzel, die sieht man ja gar nicht. Okay, aber da ist einer, der hat einen Garten zu Hause. Okay, der kennt sich mit Bäumen aus. Er bringt Früchte. Das ist natürlich schon mal das Zeichen, der ist gesund. Da wächst was Gutes. Mhm. Sichtbar gut. Er wächst am Wasser, genau. Jetzt haben wir, glaube ich, schon die drei ganz wesentlichen Dinge. Ich würde auch sagen, der ist einfach gerade gewachsen, das ist auch was. Der hat einen geraden Stamm, hat Platz um sich rum. Ja, die Blätter verfelken nicht, die sind grün, genau. Und jetzt die zweite Frage, vielen Dank fürs Mitmachen. So, jetzt machen wir also, jetzt ist mal die Seite dran. Es war jetzt alles von hier. Also der Seniorenclub, wenn ich das richtig sehe. Da gehöre ich auch dazu. Also ich ja. Oh, ich habe was für uns. Für uns. Also ich bin über 60. Ich wurde von einer Gemeinde angefragt, ob ich nicht statt Uganda bei Ihnen mitarbeite. Also wie kommt er denn da drauf? Er hat gesagt, ja, du bist ein Best Ager. Also wir sind nicht mehr die Babyboomer, wir sind die Best Ager. Und die brauchen wir, um die in Rente gehen, die anderen Best Ager zu erreichen. Also, der Best Ager Club, okay. Okay, also jetzt ihr. Mit was werden die Wasserbäche verglichen? Das ist ein bisschen anspruchsvoll. Da müssen wir den Text auch lesen. Mit was werden sie verglichen? Die Wasserbäche. So tatsächlich den Psalm lesen. Wir werden verglichen mit dem Gesetz und das war im Alten Testament die Tora, die fünf Bücher Mose. Vieles gab es ja nach David noch gar nicht. Das wurde dann später aufgeschrieben, aber die fünf Bücher Mose gab es, die Tora. Und wir können heute sagen, weil das Alte Testament komplett ist und auch das Neue Testament abgeschlossen, die Bibel. Wohl dem, der Lust hat am Wort des Herrn, könnten wir auch sagen. Und sind über seinem Wort, über der Bibel, Tag und Nacht. Dieser Mensch ist wie ein Baum gepflanzt an den Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht. Und was er macht, das gerät wohl. Und es gibt verschiedene Bibelstellen über Gottes Wort, aber dieses Bild fanden wir eigentlich das Schönste. Auch in einer Kultur wie in Uganda, die sehr naturverbunden ist, wo viele vom Dorf natürlich erst in die Stadt kommen, die ja nur wissen, dass ein Baum, die Wurzeln eines Baumes manchmal im ganzen Garten zu finden sind. Gottes Wort verändert dein Denken, deine Werte, deine Prioritäten, auch deine Wurzeln. Wenn dieses lebendige Wasser da ist, dann wird manche Wurzel deines Lebens auch absterben. Dann wird manche Bitterkeit sich nicht halten können. Und dann wird Neues wachsen. Zu diesem lebendigen Wasser hin, das das Wort Gottes ist. Ein Kollege in Liebenzell hat das gezeichnet. Und wir haben die Karten dann drucken lassen. Nehmt sie euch gerne mit. Die sind auf dem Flügel, haben wir ein paar Sachen mitgebracht. Also Klavier rechts von mir aus. Und draußen sind auch, nehmt einfach mit, auch gerne für Freunde. Wenn ihr denkt, ach, da freut sich jemand, der ist auch dran. Der erste Vers hat nicht drauf gepasst, aber deshalb dann das Wesentliche ab Vers 2. Und wir sagten, Mensch, müsste das unsere Mission sein? Gottes Wort? Die Leute sind ja Christen, die wissen alle, dass man die Bibel lesen sollte. Aber es ist keine Kultur. Also ihr habt vielleicht die Kultur zu Hause, ihr betet vorm Essen, okay? Bei uns hat man sogar nach dem Essen gebetet, zu Hause. Und Lieder im Gottesdienst, das ist unsere Kultur. Das ist unsere christliche Kultur. Natürlich. Überhaupt Gottesdienst, dass wir uns versammeln. Und jetzt persönliches Bibellesen ist in Uganda keine Kultur. Wir hatten zwei Besucher, zum Pfingstmissionsfest aus Uganda. Einer war der Missionsdirektor dieser 22 Millionen Kirche, Millionen Mitgliederkirche. Der andere war der Studentenpfarrer, wird man bei uns sagen, von der größten christlichen Universität Ugandas. Und wir haben bei uns nach dem Frühstück, weil das Programm dann immer so erst um 10 oder so begonnen hat, Treffen mit Leitern und so weiter, haben wir gesagt, Mensch, wir würden jetzt stille Zeit machen, wenn wir die Zeit haben. Und dann haben sie auch ihre Bibeln gebracht und wir haben zusammen gelesen mit dem Farbsystem, das wir dann dort auch eingeführt haben. Das kommt nachher gleich. Und sagten alle beide, das haben wir nie gelernt. So die Bibel zu lesen, haben wir nie gelernt. Und dann, ich hatte ihnen ja alles vorher erklärt, was wir machen. Aber bei uns am Kaffeetisch, da haben sie es erlebt und begriffen. Und dann haben sie auch gesagt, gut, dass ihr das macht. Wir brauchen das. Wir brauchen als Christen die Verwurzelung in Gottes Wort. Mein Großvater, der war Soldat in beiden Weltkriegen. Also im ersten mit 18 und später dann schon als Familienvater von 4 Kindern. Und ein Erbstück von ihm ist der Kompass. So ein Bakelitgehäuse, so ein schwarzes Bakelitgehäuse, der Vorläufer von Kunststoff. Und waren früher auch die Lichtschalter, so die schwarzen Lichtschalter, die Drehschalter, Bakelit. Und mein Großvater, der Martin Pfeiffer, der hatte seinen eigenen Kompass immer dabei. Dem hat es nicht genügt, dass der Kompanieführer einen hat oder der Unteroffizier. Der hat sich seinen eigenen gekauft. Und die wurden damals noch nicht gestellt von der Reichswehr, oder wie das geheißen hat. Er wollte selber die Lage peilen, buchstäblich. Der wollte selber seine Orientierung haben. Denn die da oben, die machen ja auch Mist und die können sich täuschen. Und das ist mein Bild geworden, dieser Kompass meines Großvaters. Wir brauchen persönlich Gottes Wort in unserem Leben. Wir brauchen das. Und ich sage euch das so offen. Haben wir es überlegt, soll ich sagen oder nicht? Wir haben hier mal einen Spaziergang gemacht vor 15 Jahren. Bei Schmitz mit euch, und da sind wir so ein Weg da hochgelaufen, so ein Waldweg. Nee, im Ort ging es raus. Auf jeden Fall, da haben wir so geredet und wir sind dann auch auf die stille Zeit gekommen. Und ich habe gesagt, oh, das ist schon ein großer Kampf. Also gerade er sieht es bei mir eher mau aus. Ich muss morgens hoch, ich komme abends spät nach Hause. Und dann war ich sogar vom SWDEC, der Vorsitzende und alles Mögliche. Man hat ja auch genug Ausreden. Und dann hast du, Bärbel, gesagt, ich bete für dich, dass das wieder in Ordnung kommt. Und der Thomas hat gesagt, ich rufe dir jetzt alle 2 Wochen an und frage, wie dir es mit Jesus geht. Das hat mir geholfen. Auch als Hauptamtlicher kämpft man mit der stillen Zeit. Ja, auch bei uns klingelt das Telefon morgen oder hat WhatsApp, die schon reinkamen und Leute warten auf den Besuch oder man muss Dinge erledigen und das Postfach ist auch voll von Mails. Also wir kämpfen genauso. Aber wisst ihr, so leicht kommt man auch in einen Schlendrian rein. Und vielleicht kennt ihr das auch von eurem Leben. Als Jugendbündler, Jugendkreiser, da hat man das gemacht, hat man Bibel gelesen. Und man hat auch darum gekämpft und so, man musste sich ja auch vorbereiten. Und so vieles, was mal gute Kultur war, das können wir leicht vernachlässigen und verlieren. In jedem Alter. Und Tabeas Opa, jetzt erzähle ich von den Opas, der hat wohl mal in Schöneich in der Gemeinschaftsstunde gesagt, Urschwabe, Geschwister, man kann auch im Alter vergraden. Die Alten verstehen es. Also das heißt so viel auf Deutsch. Geschwister, man kann auch im Alter fehlgeleitet werden. Vergraden ist eigentlich ein Kuchen, der zu lange im Backofen ist, der vergrät, der vergrodet. Also das ist einer, Brüder oder Geschwister, auch im Alter kann das Leben misslingen. Oder habt ihr noch ein besseres Wort? Google habe ich nicht probiert, aber misslingen, ja, Brüder, genau, Geschwister, auch im Alter kann das Leben misslingen. Und er hat es als als auch einer der Leiter gesagt. Und ich bin froh, dass es bei uns die Losungen gibt. Und das ist super, manche Tage, also heute Morgen, wir sind auch aufgestanden, Losung gelesen, Kaffee und los nach Halbstadt. Wir haben jetzt auch noch keine Bibel gelesen heute Morgen. Und es ist super, dass es die Losungen gibt. 2 Bibelworte. Und die empfehle ich sehr. Aber wisst ihr, was die Losungen sind? Es ist der Müsli-Riegel, wenn es kein Frühstück reicht. Oder im Rucksack. Ich habe immer einen Müsli-Riegel dabei. Manchmal habe ich den auch schon anderen Leuten angeboten, die nicht mehr konnten beim Wandern oder so. Oder wenn Kinder nicht mehr wollen, habe ich gesagt, guck mal, vielleicht geht es besser. Und also natürlich vegan und bio, dass nichts passiert. Aber dass die Eltern das auch zulassen. Aber selbst wenn wir die besten Müsli-Riegel haben, ist das auf die Dauer eine unzureichende Ernährung. Wenn man nur vom Müsli-Riegel lebt, morgen, Mittag, Abend oder einer halt und, oder drei und ja, wir brauchen das ganze Wort Gottes. Wir brauchen die Bibel in unserem Leben, die uns Orientierung gibt und die zeigt, wo es lang geht, die uns korrigiert. Also ich habe mich schon manchmal nach dem Bibellesen bei jemandem entschuldigt, weil ich gemerkt habe, hey, das war nicht in der Liebe, das war nicht richtig. Wir brauchen Gottes Wort, auch um selber zu checken, wie mein Großvater, der hat mit seinem Kompass sehen wollen, ob die Marschzahl stimmt, ob wir noch auf Kurs sind mit der Kompanie oder allein im Gelände, wenn er dann alleine war. Und wisst ihr, ich habe mich so gefreut, in Uganda diesen jungen Menschen, der Uni, im Jugendkreis, im Slum, sagen zu dürfen, durch Gottes Wort kommt lebendiges Wasser zu deinen Wurzeln, egal in welcher Wüste du gepflanzt bist. Und manche dort sind in wirklichen Wüsten gepflanzt. Ich meine jetzt materiell. Schule kostet Geld. 10. Klasse, was haben wir vorher gesagt? Ein Tausender. 1200 Euro im Jahr. Wenn du 2, 3 Kinder hast, viel Geld. Wäre auch für uns viel Geld. Und dort noch ganz anders. Das, wie die das Leben meistern, wir wissen es auch nicht. Aber Gottes Wort gibt uns Hoffnung. Und wir lesen da, ich will euch Zukunft und Hoffnung geben, sagt Gott seinem Volk. Und in Jesus gilt das auch. Und das zu lesen, das aufzunehmen, das prägt mein Denken, das prägt die Früchte meines Lebens, es prägt mein Weltbild. Welche Rolle spielt Gott in dem Ganzen? Und darf ich so offen sagen, wenn sich bei euch auch so ein Schlendrian eingeschlichen hat oder wenn ihr das noch gar nicht zur Kultur gemacht habt, lest die Bibel. Persönlich. Und als Ehepaar, wir haben immer darum gekämpft, als die Kinder noch klein waren und ich ging auch dann in mein Büro auf den Missionsberg. Wir haben darum gekämpft, dass wir samstags irgendwie die Bibel gelesen haben. Also man sagt ja bei einem Schwaben, wenn man ihn ärgern will, dann lädt man ihn um 11 Uhr ein zu irgendwas. Samstags um 11. Denn samstags ist ja eigentlich der höchste Feiertag des Schwaben. Also wenn man um 11 Uhr einlädt, dann kann er morgens nichts schaffen und nachmittags auch nichts mehr. Und das ist ärgerlich. Samstags ist für uns der Tag, da muss man Beem schneiden, da muss man im Baumarkt, da muss man werkeln, da muss man in den Garten und am Auto schrauben und... Aber ich rate euch Ehepaaren und auch Nicht-Ehepaaren, Singles, überlegt, wann passt das rein? Und als Ehepaare, gebt euch einen Tag mindestens, wo ihr auch zusammen betet und zusammen Gottes Wort lest. Das bringt uns zusammen, dieses gemeinsame Thema auf Gott fokussiert. Ja, und weil die ugandischen Verantwortlichen alle sagten, Jüngerschaft hat die höchste Relevanz, der größte Not, haben sie auch erkannt, dass das Bibellesen irgendwie natürlich da auch eine Rolle spielt und nicht vorkommt. Und deshalb, Tabea, jetzt darfst du wieder vorkommen, haben wir gesagt, wir müssen Nachfolge Jesu multiplizieren. Wir müssen kleine, modellhafte Anfänge an der Basis schaffen. Wir helfen an der Uni. Diese Jugendkreise gibt es, aber die spielen oft nur Frisbee. Und am Ende betet einer. Oder gibt es Themenvorträge? Aber Bibel lesen, miteinander, macht so gut wie niemand, weil das kennt man nicht. Und das unterzubringen. Soll ich noch sagen? Gut. Und also multiplizieren. Die erste Regel, was multiplizierbar sein soll, das also wie gesagt eine hohe Relevanz haben, aber das muss schlicht sein. Im Englischen redet man von Simplicity, Schlichtheit, Einfachheit. Im Deutschen hat es ein bisschen einen negativen Klang, so, ja, der ist einfach gestrickt, das heißt, der ist nicht sehr reflektiert, aber es gibt eine Schlichtheit, die hat was Entlastendes, die hat etwas Schönes. Und die Grundausrüstung ist einfach Bibel, Farbstifte, Bibelleseplan. Den Bibelleseplan gibt es im Jahr, gibt es fürs Jahr in Uganda. Und bei über 20 Millionen Christen, Christen sind es von 40 Millionen, sind es 35 oder 38 Millionen. Und der Bibellesebund, den es auch bei uns gibt, bekannt durch Guter Start, druckt 10.000 Bibellesepläne und verkauft die gar nicht im Jahr. Es ist keine Kultur.
Ja, und der Martin hat sich dann daran erinnert, dass er in seiner Jugendzeit im Jugendkreis so ein Farbsystem gehabt hat. Und das haben wir dann wieder ausgegraben und optimiert. Und das gibt es jetzt als Lineal. Und wir leiten dann in Seminaren die Leute an, wie man mit dem Farbcode die Bibel lesen kann. Rot steht für Gnade, Erlösung, Dank. Gelb für Gottes Eigenschaften, Orange für Gottes Handeln, Grün ist Gottes Versprechen und Prophetie und Braun die Sünde, das Böse und Blau, was ist wichtig für mich. Und dann lesen wir so in der Gruppe, in verschiedenen Projekten zusammen die Bibel, Bibeltext und streichen dann an und reden dann drüber, was hast du angestrichen und warum. Und ich finde es wirklich gut, wie man da dann auch ins Gespräch kommt und jeder eigentlich auch was sagen kann. Ja, und die Multiplikation, die geschieht am besten im Netzwerk. Das heißt, wir gehen einfach in Jugendkreise, in Kirchen, wo sie offen sind, wo sie sagen, ja, kommt, wir wollen das auch so lernen und praktizieren. Und wir hoffen und beten, dass das auch multipliziert wird in einer Bewegung. Und es ist erfreulich, was schon alles entstanden ist.
Ja, wir merken, dass wir müssen uns je länger, je mehr, auch weil das jetzt wächst, wir waren jetzt in so bald 40 Gruppen, wir können das jetzt gar nicht mehr alles betreuen. Und es ist ja auch einfach, es ist im Netzwerk, es ist auch kirchenübergreifend. Und um eine Bewegung zu fördern, müssen die Multiplikatoren gefördert werden. Das ist jetzt so ein Treffen aus verschiedenen, das sind Leute aus dem ganzen Land, die eben bei sich auch solche Gruppen leiten oder auch im ganzen Gemeindebezirk das jetzt fördern werden. Und wisst ihr, im Gemeindebezirk, dann heißt es, wir verkaufen die Bibeln bezuschusst, wir verlangen ein Viertel vom Preis, denn 10 Euro für eine Bibel ist doch heftig, die Stifte, die geben wir günstig weiter, Lineale, Bibelleseplan auch. Und dann bist du in einem Bezirk und dann brauchst du 1000 Bibeln, gell? Für die Jugendkreise. Afrika ist jung, 80% der Bevölkerung in Uganda ist 26 Jahre und jünger. Wer ist 26 Jahre und älter? Ich oute mich. So, jetzt mache ich die Gegenprobe. Wer ist 26 und jünger? Okay, ehrlich? Niemand? Ah ja, da hat es der Nachwuchs. Ja, doch, da hat es ein paar Kleine, die könnten wir jetzt hochheben. Und natürlich, da sitzt jemand. Super. Also, ihr merkt, Afrika ist jung. Okay, und das wollen wir multiplizieren. Und mit dem Opfer, das ihr einlegt, da wollen wir solche Bibeln kaufen und Lineale drucken und einfach das weitergeben.
Ja, und wir gehen in verschiedene bestehende Projekte hier mit unseren Impactlern in ein Projekt mit Kindern vom Slum. Impact. Mit Impactlern?
Genau, ja. Impactler, das sind ja Teilnehmer vom Kurzzeitprogramm der Liebenzeller Mission.
Ja. Und in diesem Projekt lernen die Kinder dort, wie man Schach spielt Und es gibt normal auch eine kurze Andacht. Und wir haben dann gefragt, können wir nicht kommen und auch mit den Kindern in Gruppen Bibel lesen. Und es geht eigentlich wirklich, ist erfreulich, wie die Kinder und Jugendlichen mit der Zeit auch auftauen und wirklich auch reden und sagen, was sie angestrichen haben und warum. Und da gibt es wirklich gute Gespräche. Und wir haben mit diesen Kindern aus dem Slum auch so ein handwerkliches Projekt gemacht, wo sie gelernt haben, wie man Hocker herstellt und auch Tische. Und da rechts im Bild sitzen sie jetzt an den Tischen beim Bibellesen und sind ganz stolz, dass sie jetzt auch an Tischen sitzen können. Das ist wirklich toll.
So, jetzt ist eigentlich unsere Zeit um. Ja. Also, wir kürzen ab. Die Story von der Sahara, die kommt aus einem islamischen Elternhaus, das haben wir hier nicht reingeschrieben, die kam durch dieses Bibellesen zum Glauben. Und ihre Wurzeln und die Früchte ihres Lebens haben sich bei diesem Mädchen verändert. Sie hat sich qualifiziert für die Schacholympiade, hat einen Ausweis gebraucht, einen Reisepass, um nach Ungarn zu gehen. Letztes Jahr in Budapest waren die Qualis. Ihr Vater hat nicht unterschrieben. Und die ist nicht bitter geworden. Und Gottes Wort sagt ihr, hilft mir. Ich kriege dadurch Mut. Ich kann meinem Vater vergeben. Ihr könnt es nachlesen hier. So, und dann, na ja, genau, jetzt gucken wir mal. Also, ihr kriegt nur 3 Minuten, ist das okay? Okay? Oder 4? Oh, ihr seid großzügig. Danke, also gut. Zack, zack. Okay, das ist die Sahara. Ich lese mal schnell unsere Vision, sodass ihr das Big Picture auch habt. Dass wir mit unseren einheimischen ehrenamtlichen Mitarbeitern, haben wir das jetzt so ausformuliert. Die Gemeinde Jesu in Uganda wird verwurzelt in Gottes Wort, verkündigt und multipliziert die gute Nachricht von Christus über die eigenen Grenzen hinaus, verändert damit Gesellschaften und wird so zum Segen für viele Nationen. Dass die Verantwortung der Weltmission in Uganda, in Afrika wahrgenommen wird, das war unsere Motivation, nach Afrika zu gehen. Dass dieser junge Kontinent uns auch ablöst in der Weltmission, weil sie so viele sind. Und eine Sache ist, wir geben wirklich Schlüsselpersonen, auch Bildungspatenschaften, um einen Abschluss zu machen, um an Leute, die wirklich fähig sind, aber das Geld nicht dazu haben, dann später auf eigenen Füßen zu stehen, ist besser, als wenn wir ihnen ein Gehalt zahlen. Hier der Leiter einer ganz kleinen christlichen Mission. Grace und Grace heißen die beiden. Gnade und Gnade. Interessantes Ehepaar. Sehr, sehr cool. Und das wollen wir euch jetzt noch erzählen. Fangst du an?
Ja, als wir zum ersten Mal nach Uganda sind, dann haben wir eine Gruppe gesehen. Ah ja, genau. Das kommt jetzt noch.
Warte mal, eins zurück.
Wir dachten, das sind muslimische Mädchen, die gehen jetzt ins Ausland. Das war klar, weil sie eben auf dem Flughafen waren. Und als wir dann in Uganda waren, haben wir gefragt, sag mal, schicken die Muslims dann ihre Kinder ins arabische Kernland, um dort zu arbeiten, als Haushaltshilfe und so? Sie hat, nee, das sind fast keine Muslims, das sind Christen. Christen, die gehen, um sich ein Geld zu verdienen, in Saudi-Arabien, in Dubai und wo auch immer. Und die werden von so Agenturen angeheuert und ja, sehr viele wollen auch wirklich, dass sie halt ein Geld verdienen, aus der Armut rauskommen. Und dann müssen sie gleich diese islamische Kleidung anziehen, weil die können ja nicht in Saudi-Arabien mit Jeans und
Leggings.
T-Shirt oder Leggings erscheinen, ja.
Ja, also die müssen das anziehen. Auch die Familien sagen oft, du gehst. Die werden nicht groß gefragt. Und manche kommen auch nie mehr zurück. Vor 3 Jahren. Und das Erste, was sie dort abgeben müssen, ist der Reisepass und das Handy. Ja, und dann haben wir mit denen geredet. Nicht in Entebbe, sondern im nächsten Flughafen haben wir uns wieder getroffen. Das war in Äthiopien, in Addis Abeba. Und wir haben mit denen geredet und die sind aufgetaut. Und ich habe ihnen die Geschichte erzählt, ist mir irgendwie der Heilige Geist hat mir das gezeigt. Diese Geschichte von dem syrischen Hauptmann Naaman, der hatte Aussatz. Der war auch eine andere Religion. Und wer hat ihm gesagt, dass in Israel ein Mann Gottes ist? Das war das kleine Mädchen. Wir wissen ihren Namen nicht. Ein kleines Mädchen aus Israel, verschleppt durch Krieg, Sklaverei, heute wird man sagen Menschenhandel. An die hat ihm gesagt, in Israel ist ein Mann, der kennt den lebendigen Gott. Und der Ehemann ging nach Israel, beladen mit viel Gold und was, und dann hat er sich im Jordan untergetaucht und wurde gesund. Und ich sagte diesen Mädchen, ihr seid wie dort, wie dieses Mädchen, das in Syrien war. Und der Gedanke ist jetzt, könnten wir mit ugandischen Kirchen und dieser kleinen ugandischen Mission diese jungen Frauen identifizieren, die aus Gemeinden sind, und sie vorbereiten, kulturell? Und wie kann ich in Saudi-Arabien ein Zeugnis sein? Keiner von uns würde dorthin kommen. Und schon gar nicht in diese Familien rein. Die leben dort 3 Jahre. Mittendrin. Mission neu gedacht. Mission, die sich multiplizieren kann. Die haben die Tickets, die haben das Essen. 400 Euro bekommt die Familie. Wäre das ein Weg? Und dürften wir euch da bitten, mitzubeten? In euren Hauskreisen, in da, wo ihr euch trefft, ihr habt wohl auch Zoom-Gebet, und wenn ihr da mitbeten könntet, dass Gott hier Türen öffnet, das wäre echt genial. Und jetzt kommt das vorletzte Folie. Die Bibel besitzt eine schöpferische, orientierende, korrigierende und erneuernde Kraft. Es ist nicht nur Orientierung, dein Wort meines Fußes leuchte Licht auf meinem Wege. Wenn Gott was spricht, dann bewegt sich was. Wenn er sagte, es werde Licht, dann ist Licht geworden. Wenn er zu dem Lahmen sagte, steh auf, nimm deine Matte und geh heim, dann ist er aufgestanden, hat seine Matte zusammengerollt und geh heim. Gottes Wort hat etwas Schöpferisches und er will unser Herz berühren. Wir sagen einfach nochmal Danke. Da muss ich nur da drauf drucken, genau. Wir sagen nochmal Danke für diesen weltweiten Horizont. Möge euch beschenken, möge auch ein Segen für euch sein. Und danke für eure Treue, Unterstützung und Verbundenheit. So, jetzt haben wir die 4 Minuten gut ausgenutzt.
So, herzlichen Dank fürs Teilhaben lassen und vor allem fürs Herausfordern. Da haben wir wahrscheinlich noch eine Weile dran zu kauen. Super, Dankeschön. Ich bete noch. Lieber Herr, hab Dank, dass du überall auf dieser Welt deine Leute hast, und danke, dass du so viele Wege hast, dich kundzumachen. Und da bitten wir dich jetzt besonders für diese jungen Mädels in diesen Familien in Saudi-Arabien, Herr, dass du ja da auch groß wirst und dass sie von dir da weitersagen. Und schenk uns auch den Wunsch ins Herz, in unserem Alltag, bei unseren Freunden, bei unseren Bekannten, Arbeitskollegen, Nachbarn, von dir weiterzusagen. Und ja, schenk uns tiefe Wurzeln in dir und in deinem Wort. Gib uns eine gute Art und gib uns richtige Worte und gebrauche du uns zum Bau deines Reiches. Und alles, was uns noch bewegt und was uns auf dem Herzen brennt, das legen wir in dieses Gebet, das du selbst uns gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Beim nächsten Lied dürft ihr dann ein Opfer einlegen, und das bekommen die auch dann mit nach Afrika.